Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 613. Mein Name ist René, außerdem heute mal wieder dabei der Herr Basti.
Gute und Grüße.
So viel Energie hätte ich jetzt im Intro nicht von dir erwartet, nachdem man dich gefühlt in 248 Podcasts gerade über Riera reden hört. Wie viel Lust hast du denn noch über Riera jetzt gleich zu reden?
Ach, wir beide haben uns lange nicht gehört. Wir können gerne nochmal schwätzen. Das ist ja auch die vertrauteste Umgebung, die ich kenne.
Also ja, hier darfst du alles sagen.
Ja, immer wenn ich beim Eintracht-Podcast bin, fühlt es sich wie nach Hause kommen da. Und es hat ja hier alles angefangen, deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen humble, was das betrifft.
Das ist schön, das hören wir gerne. Und dann werden wir gleich intensiv über Riera und Dinge sprechen. Aber wie immer am Anfang einer jeden Sendung an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis, dass ihr uns auch auf den letzten Metern dieser Saison noch unterstützen könnt. Dazu geht ihr mal auf unsere Seite eintracht-podcast.de und da findet ihr eine Supportseite und dann findet ihr da alle Mittel und Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, sei es über Empfehlungen, über Feedback, aber natürlich auch finanziell habt ihr alle Möglichkeiten dort aufgelistet und dann sagen wir artig Danke für euren Support. So, vielleicht starten wir mal gar nicht mit einer Frage zu Riera, sondern mit der Frage, nachdem die Eintracht ja jetzt am Wochenende gegen den HSV verloren hat. War es das jetzt für die Eintracht mit der Saison? Ist die jetzt rum? Ist Europa jetzt raus? Oder was kannst du dir da noch vorstellen?
Also, ich glaube, dass es das war. Also es gab ja nochmal diese Zwischenhoffnung, ich will sie gar nicht Hoffnung nennen, weil Wolfsburg da geführt hat, aber als Freiburg zurückgelegen hatte.
Naja, auf Wolfsburg hat man hoffen will man ja eigentlich auch irgendwie.
Eben, deswegen. Aber es gab ja diese theoretische Möglichkeit, dass man gedacht hat, ey, wer weiß, ob Freiburg überhaupt noch einen Punkt holt. Und dann wäre es ja egal gewesen, dann wäre die Eintracht praktisch ohne Punkt auf Platz 7 eingelaufen und dann hätte man gucken müssen, für was das reicht. Ich meine, Atletico hat gestern verloren. Es könnte sein, dass der 7. Platz dann tatsächlich Europa League ist und ich sag dir, wie es ist, das wäre schon, und das heißt, das wäre schon, das wird maximal ärgerlich, wenn das so eintritt, dass die Eintracht diesen 7. Platz wahrscheinlich verzockt hat. Man muss jetzt gucken. Ich kann Freiburg halt überhaupt nicht einschätzen, wie die neben diesem Europa-League-Finale ihre Kräfte in der Liga einteilen. Die hatten ja jetzt auch schon zwei, drei Spieler auf dem Boden liegen gegen Wolfsburg, wo du dachtest, boah, weiß nicht, ob die das riskieren wollen, sollten die tatsächlich ins Europa-League-Finale einziehen. Also muss man gucken, wie Freiburg so ein bisschen rotiert. Ja, aber so wirklich in so einem Modus, dass ich denke, ich kann kaum atmen, weil ich denke, die Eintracht holt in Dortmund was oder dann zu Hause gegen Stuttgart. Der ist ehrlicherweise nicht da, auch wenn es irgendwie surreal klingt, weil wir ja immer noch über einen theoretischen Europapokaleinzug sprechen.
Ja, nun muss man natürlich auch, da können wir gleich im Detail auch nochmal sprechen. In den letzten Malen war jetzt unsere Erfolgsbilanz gerade in Dortmund auch nicht besonders hoch. Ja, ich meine, die liegen zwar auch gerade so ein bisschen am Boden gefühlt, zumindest wenn man sich die Zusammenfassung deren Spiels gegen Gladbach anguckt und ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, nicht das ganze Spiel. Das sah jetzt auch nicht so absolut überragend aus, aber das, was die Eintracht da halt in den letzten Wochen bringt, ist halt auch fernab von Hochglanzfußball gerade.
Ja, das ist es. Also du hast diese Saison, glaube ich, zu viele Downs gehabt, als dass du dich jetzt noch in irgendeiner Art und Weise in diesen Fußballfan-Goldfisch-Modus versetzen könntest, um so zu tun, als wäre das alles nicht gewesen. Da helfen auch diese Schwüre nichts, die ja jetzt so ein bisschen durch die Presse wandern, wo gesagt wird, die Mannschaft hat akzeptiert, dass es ein Endspiel für Riera gibt. Man hätte sich jetzt eingeschworen mit Mannschaft und Staff. Und ich habe mir nur so gedacht, so eine
herzlichen Glückwunsch.
Imaginäre Antwort von wegen, das ist aber nett von der Mannschaft. So, weißt du, wir akzeptieren das, danke.
Ja.
Nett von euch. Auch, dass ihr dann sagt, wir geben jetzt nochmal alles. Die Frage stellt sich schon so ein bisschen, warum man das nicht vor diesen ganzen Spielen gemacht hat, die da jetzt aufgelaufen sind, wo man wirklich die Punkte schon locker hätte holen können. Das heißt, die Eintracht hätte ja schon fast durch sein können. Wenn du dich gegen Hamburg konzentrierst, wenn du dich gegen Köln konzentrierst, wenn du dich in Augsburg konzentrierst, wenn du dich in St. Pauli konzentrierst. Also es gab ja so viele Spiele, wo Punkte jetzt möglich gewesen wären, auch in einer Phase, wo bei dir nicht alles zusammenläuft. Und das ist ja nicht passiert. Um dann jetzt drauf zu hoffen, dass das in Dortmund und zu Hause gegen Stuttgart passiert ist, möglich, aber ich glaube, man kann verstehen, wenn hier in Frankfurt momentan nicht Gesprächsthema Nummer 1 auf den Straßen der mögliche Europapokaleinzug ist.
Ja. Glaubst du, dass jetzt diese Reaktion der Mannschaft vielleicht auch kommt, weil man ja am Wochenende in der Halbzeitpause und nach dem Spiel gegen den HSV schon ja sehr deutlich auch das Feedback von den Rängen bekommen hat, dass die Fans sehr unzufrieden sind. Meinst du, das könnte auch nochmal so ein Faktor gewesen sein, dass man sich als Mannschaft gedacht hat, so, oh, wir müssen jetzt dann doch vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen an unsere Ehre appellieren?
Weiß ich nicht. Und beide Seiten wären irgendwie merkwürdig. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ja, natürlich.
Also, wenn es das jetzt gebraucht hat, um zu sagen, Leute, übrigens, falls ihr es selber nicht gemerkt habt,
ihr seid Profifußballer.
Die Saison läuft jetzt nicht ganz so gut. Wir wollten euch das mal nur kurz feedbacken. zu eurer Information, zu euren Händen mal ganz kurz ausgehändigte Informationen, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das, so traurig wie es klingt, so die letzte Verzweiflung ist, die man hat. Weil man sich's ja schon auf dem Papier schönreden kann. Du kannst ja schon sagen, hey, es ist ein Punkt. Vielleicht reicht der 7. Platz für Europa League. Also, wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit im Koma gelegen hätte und ich würde jetzt aufwachen und du würdest mir die Tabelle zeigen, würde ich denken, boah, krass, das ist ja richtig spannend. Eintracht kann den Europapokal einziehen. Aber wenn man dabei gewesen ist, glaube ich schon, dass ja, rede ich mal, wir sind ja unter uns, wir zwei. Für mich ist die Saison schon lange gelaufen. Also auch emotional in so einem Zustand, wo du denkst, ja, irgendwie ändert sich ja eh nichts. Weißt du, du hast mittlerweile ja sogar die Erwartung, dass die Spiele so laufen, wie sie gegen den HSV gelaufen sind, weil da Muster drin sind, die sich halt dermaßen wiederholen, dass man es kaum aushält. Du machst irgendwie das 1-0 und eineinhalb Minuten später steht es 1-1 und das ist ja nicht das erste Mal passiert, so dass man da irgendwie von Pech oder von irgendwelchen Umständen reden könnte, sondern das ist der Modus, den man kennt dieses Jahr. Und du kennst auch den Modus, in dem die Eintracht dann nach dem 1-2 war, der so eine schon engagierte, aber trotzdem krasse Hilflosigkeit widerspiegelt. Das ist so, ja, wer soll ich sein, um zu denken, dass diese Woche irgendwas passiert, was dafür sorgt, dass die in Dortmund gewinnen? Also,
ja, klar.
Keine Ahnung.
Das muss man aber auch dazu sagen, dieses 1-0, was da gegen den HSV kurz nach Wiederanpfiff gefallen ist, das war ja schon auch, also ja, es passt in das Muster, ne? Wir gehen in Führung, wir kriegen sehr kurz danach wieder diesen Ausgleich. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass der HSV dich mindestens dreimal in der ersten Hälfte mit absoluten Fehlpässen eigentlich eingeladen hat und wenn du vernünftig ausspielst, eigentlich mal mindestens 2-0 zur Halbzeit schon führen musst. Also da haben wir ja auch nicht gut ausgesehen, das, schon von vornherein ja, nicht.
Das ist das Ärgerliche, was du gesagt hast. So dieses HSV-Spiel war ja nicht so, dass wir hier einen um sein Leben kämpfenden HSV gesehen haben, der wirklich es dir schwer gemacht hat. Die haben die in der ersten Halbzeit, ja, glaube ich, die ersten drei Chancen für die Eintracht hat der HSV dir aufgelegt. Durch wirklich eklatante Fehlpässe und du hast nichts draus gemacht.
Ja.
Der HSV, man hat dem angemerkt, dass er 6 Spiele nicht gewonnen hat. Aber du hast denen das dann halt hingelegt und die haben es genommen. Also
die waren cleverer als wir.
Die waren cleverer und die haben sich dann auch von ihren Fans so ein bisschen mitreißen lassen, die ja sehr zahlreich im Stadion waren. Und die haben es ausgenutzt, weil die wussten, okay, ey, die Eintracht bietet uns das an. Lass uns das machen, weil wir können dann die Klasse halten. Du hast denen halt angemerkt, dass die wissen, worum es geht und dass die im Gegensatz zur Eintracht aber auch Bock darauf haben, was da am Ende stehen könnte. Und das ist bei denen der Klassenhalt. Bei uns wäre es ein Schritt Richtung Europapokal gewesen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn man drüber nachdenkt, hat man der Mannschaft das angesehen? Ich glaube nicht.
Nee, also ich habe nicht, bis auf die letzten 10 Minuten, die würde ich vielleicht ausklammern. Also so zum Ende des Spiels hast du schon, finde ich, mehr Reaktionen gesehen, wobei das dann auch schon wieder so ein bisschen drüber war. Da war halt sehr viel Frust irgendwie drin. Aber in dem Spiel an sich, dass man sich denkt so, hey, geil, hier könnte heute was gehen. Wir können hier heute einen großen Schritt machen, weil man ja weiß, dass Freiburg als Konkurrent, als direkter Konkurrent in dem Falle, noch dieses Euroleague-Halbfinalspiel hat und dann ja auch noch irgendwie eigentlich ein machbareres Programm hat auf jeden Fall als wir, zumindest bei einem von den beiden Gegnern. Da hast du das halt nicht gemerkt. Du hast in den letzten 10 Minuten dann halt wieder diese absolut diesen großen Frust halt irgendwie gesehen. Deswegen hat ja dann auch Christensen hinten raus dann die gelb-rote Karte gesehen, was jetzt unterm Strich keinen Unterschied macht, ob der jetzt gesperrt ist im nächsten Spiel wegen fünfter gelber Karte oder wegen gelb-roter Karte. Das macht jetzt keinen Unterschied. Aber da hast du schon an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass da irgendwie so ein bisschen Frust in dem Ding drin ist. Und das, finde ich, ist schon nochmal ein Unterschied im Vergleich zu den Spielen davor, weil da hattest du bis zum Ende hin das Gefühl, dass das einfach so eine komplette, so ein komplettes belangloses Hinnehmen irgendwie ist. Aber ob daraus jetzt was für die kommenden Spiele entstehen kann, I don't know. So richtig dran glauben kann ich da auch irgendwie gerade nicht.
Nee, und es ist ja auch von den Gegnern her fast okay. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, boah, da müssen wir in Dortmund gewinnen und dann müssen wir gegen den VfB auch gewinnen. Am Ende kann man ja mal gucken, was passiert, aber ja, also mein emotionaler Ofen ist schon länger aus, was die Saison betrifft. Dafür ist einfach zu viel Chaos, weißt du? Also
ja.
So,
ja.
Also, es sind zu viele Dinge, die dich skeptisch werden lassen. Und ich erinnere mich ja an, ich bin jetzt auch, glaube ich, schon 10 Jahre bei euch, ne? Wir haben immer.
Müsste ich nachgucken, Dinge, aber ich glaube lang.
Also, wir haben immer Dinge hier besprochen, die waren leichter zu greifen. Also es gab immer mal Zeiten, wo man die Aufstellung irgendwie nicht sagen konnte, weil du gar nicht wusstest, wer von den Pflaumen man spielen lassen wollte.
Ja.
Es gab leichter identifizierbare Problemzonen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass dieser ganze Wust an Problemen völlig unübersichtlich geworden ist. Momentan konzentriert sich ja viel auf Riera. Aber ich meine, der ist ja auch aus einem Grund hier. So, da scheint ja vorher schon irgendwie was gewesen zu sein, was dafür erst gesorgt hat, dass er hier ist. Und die Mannschaft ist ja eigentlich die ganze Saison nicht in die Gänge gekommen, wenn man ehrlich ist. Es gab am Anfang diese zwei Spiele gegen Hoffenheim und Bremen, wo du dachtest, ey krass, was geht hier ab? Aber dann hat sich das ja schon ziemlich lange durchgezogen, dass du immer wieder so Spiele drin hattest, ja, wo einfach diese Eintracht-DNA gefehlt hat. Und ich glaube, das ist auch der Hauptfaktor, der diese Emotionslosigkeit begründet. Mhm. Dieses, es ist zu wenig Eintracht einfach.
Ja, ich habe auch so ein bisschen dieses Gefühl, weil du sagst, so in anderen Saisons waren diese Problemzonen einfacher zu identifizieren. Mir kommt so ein bisschen vor, und das ist jetzt auch so eine These, die ich nicht wirklich belegen kann, aber ich habe so das Gefühl, man will auch momentan diese Probleme nicht so richtig benennen. Man ist auch irgendwie gerade sehr zufrieden damit, wenn man irgendwie eine einfache Lösung präsentiert bekommt und sich gar nicht so sehr mit dieser Problemsuche beschäftigen muss, was ich ernsthaft hoffe, dass das einfach nur ein falscher Eindruck ist und dass man da sehr genau im Sommer sich diese unterschiedlichen Problemzonen anguckt, weil das ist das Bedarf. Das sollte jetzt jedem absolut klar geworden sein, dass es so nicht weitergehen kann.
Ja, und aber auch nicht von wegen, ja, Riera ist jetzt weg, jetzt ist im Binnenklima wieder alles gut und die Spieler fühlen sich jetzt wieder wohl und müssen nicht zu viele Sachen machen, sondern
nee, das glaub ich
nicht. Glaube, bei aller Abneigung, die jetzt viele Leute gegen Riera haben, sollte man gewisse Dinge, die er eventuell moniert hat, nicht vergessen. Also, ja. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also zu sagen, wenn jemand kommt, Probleme anspricht, macht das auf eine unfreundliche Art und Weise, dann versteck dich nicht hinter der Unfreundlichkeit, sondern guck einfach, was hat er gesagt und stimmt das vielleicht sogar.
Ja. Ja. Kurze Seiteninformation, deine erste Folge, bei der du dabei warst, war die Nummer 186 aus dem Jahre 2015. Also man hast bald 11-Jähriges.
Ach, guck mal hier. Mhm.
Lang ist es her. Ja, also ich glaube,
dass wir schon schwierigere Phasen hatten, natürlich auch.
Ja.
Aber auch schon, was die Problemfindung betrifft, einfachere. Also es ist unübersichtlich geworden, weil du kannst über jeden einzelnen Spieler fast eine eigene Folge machen. So, das Rätsel Theat kannst du irgendwie mal aufmachen. Du kannst gucken, was ist mit Doan eigentlich passiert. Ist Johnny Burkhardt wirklich die Verstärkung, die man sich erwartet hat? Warum spielt Ebno Taleb nicht? Was ist mit dem? Was ist mit Usun? Was machen wir auf der Torwartposition? Ja. Ist Robin Koch ein guter Kapitän? Wo geht Nene Brown hin? Warum spielt Manuel Baum nicht? Nicht Manuel Baum, warum spielt Elias Baum nicht?
Ich hoffe nicht, dass Manuel Baum bei uns spielt.
Ja, auch nicht als Rechtsverteidiger.
Ja, also wenn du
es ist so viel, warum ist Topmöller, warum ist das gescheitert? Wo ist Axel Hellmann gerade? Was hat Krösche für Fehler gemacht? Was ist mit Wahi? Warum hat man mit Riera nicht vorher gesprochen? Kam das überraschend, dass der so ist, wie er ist? Was hat der intern alles gemacht? Wie ist das Klima in der Mannschaft? Was sagt Timmy Chandler dazu? Was ist mit Mario Götze, der ausgebotet wurde? Dann wurde der Vertrag verlängert. warum knicken die immer wieder während den Spielen ein? Warum gibt's immer nur eine gute Halbzeit? Kann man Kalimu Endo weiter verpflichten? Wann kommt der Sechser im Sommer? Ist Hugo Larsson bereit zu wechseln oder war das irgendwie ein verlorenes Jahr für ihn auch? Es gibt so viel, worüber wir auch im Sommer sprechen können.
Ja.
Deswegen fällt es mir halt auch schwer zu denken, ah, okay, die Mannschaft hat mir jetzt gesagt, die gibt jetzt nochmal alles. Und ich fahre jetzt mit Hoffnung nach Dortmund, also. Nee.
Ja, ich kann da nichts Positives dem entgegensetzen, weil es mir sehr, sehr ähnlich geht. Ich habe auch sehr schmunzeln müssen, als ich dieses, wir reißen uns jetzt nochmal zusammen und wir wollen nochmal irgendwie das alles zeigen. Und dann hast du aber auf der anderen Seite auch dieses Usun Spielfeld-Interview am Samstag dann nach dem Spiel, wo er irgendwie auch gesagt hat, von wegen, wir dürfen nicht aufhören, eine Mannschaft zu sein, wo ich denke, so, das klingt jetzt auch irgendwie nicht so super nach, alles ist irgendwie toll und wir haben es verstanden, also so richtig ernst nehmen kann ich das jetzt auch nicht und dann geht es mir sehr ähnlich wie dir auch, auf der einen Seite denke ich so, naja komm, lass es halt jetzt irgendwie fertig werden, auf der anderen Seite habe ich halt ernsthaft Schiss davor, dass wir dann am Ende der Saison dastehen, mit irgendwie 2 Punkten Abstand oder 1 Punkt Abstand auf diesen 7. Platz schauen, der dann vielleicht wirklich am Ende des Tages die Teilnahme in der Europa League bedeutet und mir denken so, ja, schön wäre es da drüben gewesen und auf der anderen Seite ist dann auch so ein bisschen meine Hoffnung und das ist wahrscheinlich auch total, dass man versucht, sich das irgendwie herzureden, dass man sagt von wegen so, naja, vielleicht ist es dann halt wenigstens so, dass es nicht irgendwie so dieses am Ende der Saison dieses Benjamin-Blümchen-Pflaster auf der Wunde gab, wo man gesagt hat, naja, guck mal, ist doch alles noch irgendwie gut gegangen. Wir können das mit dem Pflaster irgendwie heilen, sondern dass man dann sich wirklich halt einfach zwingen muss, als Verein diese ganzen Problemzonen mal irgendwie aufzudecken. Ich weiß aber auch, wie wahrscheinlich finanziell schwierig das schon irgendwie ist, wenn man dieses Europa-Ding einfach ein Jahr lang nicht mitnehmen kann, weil da ja auch dieses ganze Geschäftsmodell der Eintracht gerade so ein bisschen vielleicht ins Bröckeln kommt. Ich glaube, ein Jahr muss irgendwie drin sein, aber wenn du sagst, dein Modell ist, du willst junge, talentierte Spieler irgendwie verpflichten, irgendwo zwischen 10 und 20 Millionen in der Hoffnung, dass du die nach 3 Jahren für 50, 60, 70, 80 weiterverkaufen kannst. Erstens brauchst du die Kohle, um diese Spieler für diese 10 bis 20 Millionen zu kaufen und zweitens musst du denen ja auch irgendeine Perspektive bieten und wenn ich dann halt sehe, wie das halt alles in diesem Verein gerade so ein bisschen anfängt zu bröckeln, frage ich mich, was ist die Perspektive, die du denen bieten kannst?
Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu fatalistisch wird, weil so ein Jahr kannst du immer drin haben und wenn die Ruhe bewahrt wird und wenn die Leute, die in den letzten Jahren richtige und gute Entscheidungen getroffen haben, wieder auf diesen Weg kommen, dann kannst du vielleicht sogar mit einem blauen Auge davonkommen. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Ich glaube nicht, dass der Gesamtapparat Eintracht Frankfurt zusammenbricht, sondern ich glaube, dass die richtigen Schlüsse gezogen werden müssen und dass du das dann aber auch ganz schnell wieder anzünden kannst. Ich glaube schon, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, bei gewissen Spielern einen Riegel vorschiebst und sagst, ey, ihr geht nirgendwo hin, dann kannst du nächstes Jahr trotzdem eine gute Mannschaft bauen, auch ohne Europapokal. Und ich glaube, dass das auch einkalkuliert ist. Du musst halt nur die richtigen Schlüsse ziehen. Und das die Frage ist, was sind die richtigen Schlüsse? Ich kann es dir nicht beantworten, weil du weißt halt auch nicht, wie viel kriegt man für Nene Brown, wer will gehen, wer will bleiben, wer ist am Ende dann noch da, wen bekommst du, weil du hast ja auch irgendwie Lücken zu schließen. Das ist nicht so einfach, die Situation im Sommer, aber die ist auch nicht unlösbar und ich traue auch den Leuten zu, dass sie Kraft haben, dass das der Fall ist.
Nee, ich sag nicht, dass sie unlösbar ist und am Ende ist halt das, was jetzt vor allem steht, wenn die Saison rum ist, ne? Also wir haben jetzt noch 2 Spiele, theoretisch ist noch ein bisschen was drin und man kann ja vielleicht wirklich dann nochmal irgendwie am Glücksrad drehen und da nochmal den einen oder anderen Punkt sich vielleicht doch noch irgendwie ergaunern, also komplett unmöglich und rechnerisch nichts mehr drin, ist ja nicht der Fall. Aber am Ende trennt sich jetzt dann gut von schlecht damit, was man jetzt aus diesen Erfahrungen, die man diese Saison gemacht hat, lernt und wie kritisch man halt einfach mit sich selbst ist, um diese Problemzonen auch irgendwie aufzudecken. Und dann kommen wir vielleicht an der Stelle auch so ein bisschen auf dieses Riera-Thema. Und du hattest es ja, glaube ich, vorhin schon gesagt. Ich kann mir vielleicht mal gerade meine Meinung dazu mit dir teilen, weil deinen hat man ja schon an verschiedensten Stellen gehört, aber dann kannst du deine vielleicht gleich nochmal ergänzend dagegen stellen. Für mich ist einfach wichtig, dass es in dieser Thematik, woran hat es jetzt am Ende des Tages gelegen, nicht den einen Schuldigen gibt, sondern da gibt es sehr viele, die irgendwie an dieser Situation beteiligt werden und diese ganze Diskussion, die da jetzt um Riera gemacht wird, die finde ich, und das hattest du vorhin ja auch schon gesagt, die finde ich so ein bisschen einseitig und man wirft da jetzt irgendwie so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen, als wenn man ihnen da jetzt den Löwen zum Fraß vorwirft, weil man sich irgendwie gerade nicht so richtig traut, da irgendwie auch mal ein Statement irgendwie abzugeben, was ich halt einfach nicht nachvollziehen kann, weil du hättest diese Möglichkeiten ja auch schon viel früher gehabt mit den Trainern, die davor da waren und da hat man es ja irgendwie nicht getan. Also ich finde das gerade sehr, man macht sich's zu einfach, sagen wir es so, da jetzt Riera als Sündenbock hinzustellen, weil klar, der hat jetzt wahrscheinlich auch nicht wenig Angriffsfläche geboten, um das irgendwie mal so zu sagen, aber man hat da auch sehr viel aus so einer, wie soll ich sagen, aus so einer allmannschen Haltung heraus sehr viel kritisiert, was man vielleicht gar nicht hätte kritisieren, sondern auch mal irgendwie hinterfragen können, ohne da jetzt irgendwie direkt in die Vollen zu gehen. Also ich finde diese Kommunikation, die da gerade hoch und runter läuft und die Art und Weise, wie man auch von der Eintracht sich da weder dafür noch dagegen irgendwie äußert, gerade nicht so sehr optimal.
Ja, ich finde das ganz gut zusammengefasst. Das ist am Ende so ein verselbstständigendes Ding gewesen. Du hast schon gesagt, Kritikpunkte gibt es genug, die kann man auch sachlich äußern. Und am Ende muss die Presse es vielleicht auch gar nicht sachlich äußern. Die Frage ist halt, inwieweit lässt du dich davon beeinflussen als Mannschaft und als Vorstand und als sportliche Leitung? Und am Ende triffst du die Entscheidung und du bist halt auch viel näher dran. Du bist trotzdem näher dran als jeder Pressevertreter. Und wenn du weißt, die ganzen Sachen, die geschrieben werden, stimmen nicht, wir ziehen durch. Und wenn die Sachen stimmen, dann musst du halt überlegen, wie fängt man die ein. Was halt so ein bisschen Angst macht, war diese Phase, beziehungsweise die hält ja auch noch an, wo dann das Gefühl entsteht, dass jeder Spieler sich jetzt ein bisschen in Sicherheit bringt. So, der Berater von Burkhardt hat sich gemeldet, der Berater von Doan hat schon ein paar Sachen erzählt, dann ist mit Usun immer wieder was in der Presse und so weiter. Du hast halt das Gefühl, dass die Dinge, die kritisiert werden, nicht alle komplett weit hergeholt sind, sondern da ist schon eine Missstimmung irgendwie in diesem ganzen Verein. Das merkt man ja auf dem Platz, das merkst du in der Kommunikation. Man darf eine Sache nicht vergessen, man kann über die Presse schimpfen, wie man will. Die haben ihre Informationen auch irgendwo her.
Ja.
So. Und die werden ja auch an gewissen Stellen instrumentalisiert. Dann weiß ich, okay, wenn ich Berater XY bin, rufe ich mal den an. Und dann kann er das droppen, dann hat der eine geile Story, die Klicks bringt und ich habe irgendwie meine Interessen mal platziert in der Öffentlichkeit, dass die in der Diskussion bleiben oder. Also da gehören mehrere dazu. Und du hast die Eintracht selber auch schon angesprochen, die kann auch da eingreifen. Also die kann auch die Kommunikation schärfer stellen und sich vor den Trainer stellen. Und der kann auch verbal ein bisschen abrüsten. Es ist, ja, wie gesagt, auch hier ein Mix aus so, so vielen Sachen, dass ich fast am Ende dastehe und sage, ey, mir ist es fast egal, Leute. Weißt du, es ist mir fast egal, klärt die Sache, auf welche Art und Weise auch immer.
Was glaubst du denn, wie gefährlich ist diese Aufgeheizstimmung jetzt gerade nicht nur für die kommenden Spiele, sondern generell auch für das Image, was man sich als Eintracht in den letzten Jahren irgendwie aufgebaut hat?
Ja, ich glaube schon, dass die Gefahr besteht, dass du eben nicht mehr der drittheißeste Scheiß in Deutschland bist aktuell, wo die Spieler wissen, Europa League oder Champions League ist möglich, wo die wissen, Marktwertsteigerung ist möglich, wo die wissen, da ist ein ruhiges Umfeld. Da sind Mannschaft und Fans immer eine Einheit. Also da gibt's ja schon Dinge, die momentan nicht so laufen. Ich glaube aber auch hier, ähnlich zu den Ausführungen, die ich zur Eintracht allgemein gemacht habe, ich glaube auch hier ist, das ist noch nicht so dramatisch. Also es ist nicht so, dass ich glaube, dass es jetzt ganz viele Spieler gibt, die sagen, oh nee, nach Frankfurt gehe ich nicht, schau dem an, was da passiert, sondern ich glaube schon, dass dieses Grundgerüst aus allen Faktoren immer noch da ist. Also du hast einen geilen Verein, du hast geile Fans, du kannst hier gut verdienen, du hast immer die Chance hier auch auf europäische Wettbewerbe, du kannst dich hier immer noch gut entwickeln. Du musst aber halt deinen Teil dazu beitragen. Also ich glaube, die Selbstverständlichkeit von Spielern zu sagen, ach geil, das geht ja hier von selber, die merkst du zum Beispiel so Spielern wie Bahoya vielleicht ein bisschen an. Dass sie denken, ja, ich mache hier mal ein bisschen gute Form und dann schieße ich mal ein paar Tore und zack, bin ich 70 Millionen Euro wert und dann gibt die Eintracht auch die richtigen Kanäle frei von wegen, dass du mal im Interview sagst, oh, der ist jetzt 70 Millionen Euro wert und bla 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 und der ist interessiert und der ist interessiert. Yo, ich glaube, man darf aber nicht vergessen, dass da eins davor stehen muss und das ist, dass du dich mit diesem Verein identifizierst und dass du Leistung bringst. das ist bei zu vielen Spielern dieses Jahr auch einfach gar nicht passiert. Deswegen, vielleicht holt die Eintracht der Spieler, bei denen es anders ist.
Erstmal braucht sie wahrscheinlich einen neuen Trainer. Oder glaubst du, dass diese Riera-Thematik über den Sommer hinausgeht? Ich meine, die Option wäre ja da, zu sagen, so, okay, man hat irgendwie, es gab Unstimmigkeiten, man hatte den Kader nicht, man muss ihm ja Zeit geben, ist ja auch ein Punkt, den wir immer wieder auch hier adressiert haben, dass wir gesagt haben, naja, wenn du jemanden holst, und man hat ihn ja nicht nur geholt als Feuerwehrmann für diese Saison, sondern man hat ihn ja auch irgendwie langfristig geholt. Und Kröscher hat ja auch irgendwann vor ein paar Wochen gesagt, naja, das Abschneiden der Saison ist nicht so wichtig, sondern es ist wichtig, was wir für einen Fußball spielen. Klammer auf, der ist jetzt auch nicht gerade so super toll, Klammer zu. Aber man könnte natürlich jetzt auch sagen, so, na, wir haben einen mittelfristig bis langfristigen Plan und wir geben ihm die Vorbereitung jetzt irgendwie Zeit und dann auch sein System hier irgendwie zu etablieren. Und wenn er Ballbesitzfußball spielen will, dann auch Spieler zu geben, die Ballbesitzfußball irgendwie können, wäre ja auch eine Option. Glaubst du, das ist eine realistische Option oder glaubst du eher nach all dem, was da jetzt gerade ist, dass die Zeichen im Sommer auf Trennung stehen?
Ich glaube, dass die Zeichen auf Trennung stehen. Dafür ist zu viel Chaos und ich glaube, dass du diese Unruhe nicht mit in die nächste Saison nehmen willst. Und ich glaube, dieses Szenario, was du beschrieben hast, hätte man gut machen können, wenn du ihn auch erst im Sommer geholt hättest. Also er ist, glaube ich, auch so ein bisschen Opfer der Situation gewesen, dass er keine Transferphase hatte, der hat die Spieler nicht ausgesucht, der ist in eine Mannschaft gekommen, die sowieso schon so durchgehungen hat, sage ich mal. Das heißt, die Startvoraussetzungen waren für ihn auch nicht unglaublich ideal. Gleichzeitig hat er mit Sicherheit auch nicht alles rausgeholt, was er hätte rausholen können und hat gewisse Dinge auch auf seine Art und Weise kommunikativ und auch spieltaktisch verkompliziert, was dazu führt, dass wir die Gemengelage haben, die wir gerade haben. Wenn der im Sommer gekommen wäre und vielleicht irgendwie drei Spieler mit hätte aussuchen können und du sagen kannst, okay, das ist ein neuer Trainer, der hat jetzt eine Transferphase gehabt, der startet jetzt ganz alleine neu in die Saison rein mit Vorbereitungen und so ein Kram, dann hätte er wahrscheinlich auch andere Voraussetzungen gehabt. Aber ich glaube, so ist die Gesamtkonstellation zu wackelig, weil man darf nicht vergessen, der ist ähnlich wie Dino Topmann auch ein Trainer. Von seiner Art ganz anders, aber die Voraussetzungen sind ja ähnliche, von wegen, das ist dein erster richtiger großer Verein. Und da hatten wir bei Dino Topmöller ja auch so eine Phase, wo man gesagt hat, ey, da muss man auch Dino Topmöller Zeit lassen, sich zu entwickeln, gewisse Dinge zu lernen, kommunikativ, vor der Mannschaft. Also genau wie beim jungen Spieler musst du mit dem jungen Trainer auch Geduld haben. Das Problem ist, glaube ich, dass du die aktuell nicht haben kannst in der Situation, in der wir sind und in der Wichtigkeit, die wir im Sommer haben. Deswegen ist die Zeit der Experimente leider um. Da ist er vielleicht auch mit reingeslidet, weil wir hatten mit Dino Topmöller so ein Projekt, da war auch immer viel Projekt und man muss auf irgendwas warten. So, das war ja viel Bestandteil der Erzählung. Und ich glaube, dass du diese Erzählung, das bräuchte Riera auch. Ich glaube aber, dass es nicht mehr geht. Ich glaube, durch dieses Chaos, was entstanden ist, warum er erst überhaupt hier gelandet ist, ist eine Situation entstanden, wo man sagt, ey, wir müssen jetzt eigentlich einen erfahrenen Trainer holen. Und wir müssen ganz klare Vorgaben setzen, dass die Spieler dir nicht mehr auf der Nase rumtanzen, aber gleichzeitig auch klar sein muss, dass du auf die Spieler, für die du viel Geld ausgegeben hast, schon auch ein bisschen angewiesen bist. Einen kannst du vielleicht mal verkraften und absägen, so wie es mit Wahi passiert ist, dann sagst du, ey, hat nicht funktioniert, wir verleihen dich und hoffen das Beste. Aber das kannst du nicht gleichzeitig mit Doan, Burkhardt und Usun machen, zum Beispiel, wo du einfach dann auch nicht in der Position bist. So, weißt du, du kannst, stell mal vor, du rasierst die drei. Ich glaube, das kannst du dir nicht erlauben. Wir können nicht leider mit Jupp und Heulund in die nächste Saison gehen, weil die irgendwie mit dem Trainer gut klarkommen. So ist, wird so sein müssen, dass nächstes Jahr ein erfahrener Trainer da ist, der genau weiß, welche Mannschaft da ist, mit dem kommuniziert wurde, welche Mannschaft da ist, der mitreden kann, wer dann auch dazukommen soll. Und dann darf auch nicht wieder die Situation entstehen, dass irgendwelche Baustellen erst im Winter dann wieder bearbeitet werden, sondern die Aufgabe für den Sommer ist, kompletter Kader, mit dem Trainer abgesprochen, der weiß, was er hat, der ist zufrieden damit und der hat Bock und von Spieltag 1 an wird angefangen zu bewerten und nicht erst von wegen, ja, jetzt warte mal, der ist neu und bla. Nein, nein, nein. Es ist vorbei jetzt. Zeit der Experimente ist vorbei. Verzichte lieber auf einen teuren Spieler vom Gehalt oder von der Ablöse und baller das in den Trainer rein. Da habe ich lieber einen Spieler weniger und dafür einen Trainer mit doppeltem Gehalt, als jetzt wieder so eine Projekt, Risiko, Fantasie und Out-of-the-Box-Lösung. Nee, Digga, gib mir einen Trainer, der weiß, was los ist. und der dann auch direkt Gas geben kann.
Zwei Dinge habe ich dazu spontan im Kopf. Das eine ist, ich gebe dir recht mit dem, was du sagst, nach dem Motto, wir müssen dann einen Trainer haben und wir müssen von Spieltag 1 anfangen, den dann zu bewerten. Da gehört dann aber auch dazu, dass ich dann auch direkt, wenn es notwendig ist, als Verein die notwendigen Entscheidungen treffe. Nicht wie man es bei Topmöller gemacht hat mit von wegen, ach ja, vielleicht wird es ja doch nochmal und wir geben ihm jetzt noch irgendwie die zwei Spiele, weil sonst hätte man da ja auch die Reißleine eigentlich schon viel früher ziehen müssen, wenn man mal ehrlich ist. Dann hätte man vielleicht auch viel früher sagen müssen, so okay, Riera ist unser Kandidat, den wollen wir gerne haben. Wir wollen ihn aber auch so haben, dass er noch irgendwie zumindest diese Wintervorbereitung mitmachen kann. Und wenn das nicht funktioniert, weil er halt eben sagt, so nach dem Motto, ich will jetzt bei meinem aktuellen Verein da aber gerne noch irgendwie die und die Spiele haben, um das und das irgendwie klar zu machen, dann hätte man da eigentlich auch dann ehrlich sein müssen und sagen müssen, gut, dann nehmen wir nicht Lösung A, dann nehmen wir jetzt Lösung B, weil wir haben auch ein Saisonziel, was wir irgendwie erreichen wollen. Also wenn du einen neuen Trainer hast, dann musst du auch als Verein diese Entscheidung dann auch irgendwie zeitnah und dann treffen, wenn sie halt eben notwendig sind und nicht wieder diese, wir lassen es mal noch irgendwie 4 Spieltage Schleifentaktik fahren. Das ist eine, was ich im Kopf habe, und das zweite habe ich jetzt gerade eben schon wieder vergessen. Ich werde alt.
Wir alle werden alt.
Was war denn das andere? Mein Gott.
Ich glaube, es fällt dir entweder noch ein, aber ich glaube aber auch, dass wir die wichtigsten Sachen schon gesagt haben. Also es ist auch bezeichnend, dass wir vor einem Spiel bei Dortmund in der Tabellenkonstellation eher über diese allgemeinen Dinge sprechen, was ja dafür spricht, dass man mit dem Tagesgeschäft momentan abgeschlossen hat. Man guckt sich's an und hofft und guckt, aber ja. Es ist ja normalerweise so, dass du vor so einem Spiel sagst, Alter, vorletzter Spieltag, es geht um Europa, let's go, Aufstellung hier, Aufstellung da. Digga, wenn du jetzt nachher gleich anfängst, ja, machen wir mal wieder Aufstellung, wie immer, ich weiß es nicht, Bruder. Ich kann es dir nicht sagen. Ja. Hör mir an, was du sagst, und sag einfach ja.
Jetzt ist mir der zweite Punkt wieder eingefallen, weil du gerade eben gesagt hast, da muss mit dem Trainer dann auch besprochen werden, so, ne, welche Spieler sind da, was sind unsere Assets, was sind die Spieler, für die wir viel Geld bezahlt haben, für die, die auch irgendwie dann logischerweise spielen müssen, weil wir sind halt immer noch Eintracht Frankfurt und nicht Real Madrid. Wir können es uns halt auch nicht leisten, Spieler für 100 Millionen irgendwie auf die Bank zu setzen. Ich kann mir, das klingt ja so ein bisschen so, als wenn das im Winter nicht passiert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, oder sagen wir es mal so rum, ich will mir nicht vorstellen, dass man diese Gespräche nicht mit Riera auch geführt hat und gesagt hat, du pass auf, das ist der Plan, da wollen wir hin, das ist unser Kader, das sind unsere Probleme oder daran hat es in der Vergangenheit gehapert. Kannst du damit arbeiten, ja oder nein? Also auch da müssen doch diese Gespräche irgendwie stattgefunden haben. Und also entweder hat man da katastrophal aneinander vorbeigeredet oder irgendeiner von den beiden Parteien, die an diesem Gespräch beteiligt waren, hat den mit anderen gnadenlos über den Tisch gezogen. Anders da kann das doch nicht gelaufen sein.
Ich kann mir gewisse Dinge auch tatsächlich nicht erklären. Wobei auch hier muss man sagen, zum Beispiel, was mich so ein bisschen umtreibt, ist ja Doan die ganze Zeit. Das hat ja nicht unter Riera angefangen, sondern das war ja schon unter Topmöller so.
Ja.
Er hat auch Spieler besser gemacht. Ich glaube, Oskar Højlund ist großer Fan von Riera. Ja. Ich glaube, diese Geschichte mit Nene Brown hat am Anfang auch gut funktioniert. Ich glaube, dass er die Abwehr stabilisiert bekommen hat. Also es ist ja so, wenn man mal so ein bisschen diesen ganzen aufgewirbelten Staub zur Seite kehrt, gibt es ja da schon Dinge, wo man sagen kann, jo, da sind schon Dinge, die funktioniert haben.
Ja, richtig.
Gleichzeitig hast du schon das Gefühl, dass er überhaupt keinen Plan hatte, was er mit Johnny Burkhardt anstellen soll.
Ja, vielleicht dass hat er Kalle schon einen Plan,
da auf die Seite stellt.
Vielleicht hat er nur nicht funktioniert oder vielleicht hat Johnny Burkhardt auch gesagt, so, nee, der Plan gefällt mir nicht.
Siehst du, das sind genau diese Dinge, wo wir komplett im Dunkeln stochern. Und das sind aber auch Fragen, die müssen wir gar nicht beantworten, sondern das müssen die beantworten und sagen, was ist denn? Wo hängt es denn? Also, wo ist das Problem? Und die scheinen ja momentan auch keine Antwort zu finden und haben diese ganze chaotische Situation auch einfach laufen lassen die letzten Wochen, fahrlässigerweise. Weil, ganz im Ernst, du hättest ja, wenn du merkst, oh, die Riera-Sache, die geht nicht so schnell gut, wie wir wollen, wir müssen aber irgendeinen Oberpokal, dann musst du sie Leverkusen machen, den halt, ja, komischerweise direkt wieder beurlauben, das erklären, sagen, ja, wir haben uns getäuscht, das ist so, wir holen jetzt einen erfahrenen Trainer und der bringt uns vielleicht noch eine Euroleague, ich weiß es nicht, am Ende ist man im Nachhinein immer schlauer.
Naja, oder du hättest halt früher anfangen müssen, vielleicht dich auch als Verein irgendwie zu äußern. Du hast ja vorhin gesagt, ne, wo ist überhaupt Axel Hellmann und so weiter. Der hätte sich ja dann auch mal irgendwie hinstellen können und Dinge auch wieder irgendwie verbal so ein bisschen einsortieren, vielleicht auch wieder einschwören oder so weiter. Das hat ja in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal funktioniert. Also da hätte man ja auch irgendwie ein bisschen was machen können. Da hatte ich aber schon auch das Gefühl, dass man da als Verein in Summe gerade eher zurückhaltend und leise ist und vielleicht dann nicht irgendwie die Möglichkeiten auch irgendwie nutzt und da auch mal so Dinge irgendwie einzusortieren. Ich weiß es nicht. Am Ende ist es alles irgendwie, wie du sagst, wir stochern da sehr im Dunkeln. Es sind viele ungeklärte Dinge, die irgendwie im Raum stehen und es ist... Auf der einen Seite will man, dass diese Saison irgendwie rum ist, auf der anderen Seite will man vielleicht aber auch, dass es jetzt irgendwie doch nochmal gut ausgeht, weil ich würde mir schon wünschen, dass die Eintracht da nochmal die Kurve kriegt und am Ende dann noch irgendeinen internationalen Platz irgendwie mitnimmt.
So ist es.
Ja. Ja, was machen wir jetzt mit Dortmund am Freitagabend?
Ja, hinfahren und mal gucken.
Hinfahren und mal gucken.
Ja, was jetzt waren? Ich mache jetzt nicht denselben Fehler wie die Mannschaft und werde hier irgendwie probieren, irgendeinen merkwürdigen Vibe zu erzeugen, der nicht authentisch ist.
Ja.
Ja, guck, jetzt fahr hin und guck, dass es jetzt schlimm wird.
Ja. Es ist gut, dass es das Freitagsspiel ist, dass wir noch nicht irgendwie die Last von den anderen Spielen vielleicht sogar mitnehmen in der aktuellen Situation.
Nee, es ist nicht gemeint, jetzt irgendwie ins Tagesgeschäft zu wechseln, aber auch das ist mir vollkommen egal.
Ja, wirklich. Ich versuche ja...
Am Ende guck nach dem Spieltag, wenn du nach dem Spieltag noch die Chance hast, am letzten Spieltag, dass es möglich ist, auf Platz 7 zu kommen, dann bist du ja auch, was die europäischen Wettbewerbe betrifft, ein bisschen schlauer, was dann da konkret passieren muss in den Finals. Da können wir weiterreden, dann können wir auch vielleicht nochmal irgendwann in so eine situative Euphorie kommen, wo wir alles vorher, alles nachher ausblenden und sagen, es geht nur um ein Spiel gegen Stuttgart und was Freiburg parallel macht und was in den Europa League-Finals passiert und Europa Champions League-Final. Kann sein, aber ja, erstmal gucken. Hm. Einfach mal gucken, was passiert.
Also ist der Sendungstitel heute quasi keine Lust auf Tagesgeschäft. Nehme ich das richtig?
Oder hinfahren und gucken.
Hinfahren und gucken. Ja. Ach Mann.
Ja, der Tradition halber können wir ja trotzdem mal eine Aufstellung machen.
Ja, die wird wahrscheinlich schon wieder ein bisschen interessant, weil du ja wirklich auch gucken musst, was du da jetzt irgendwie machst. Also ich glaube, diese Torwart-Thematik werden wir, auch wenn Santos jetzt wieder im Mannschaftstraining ist, die würde ich jetzt nicht wieder aufmachen. Ja, also das wäre jetzt.
Lass uns
ja
doch aber einfach mal eine Aufstellung machen, nicht was wir erwarten, sondern was wir wollen.
Was wir wirklich wollen. Okay.
Was wir für eine Aufstellung, wenn wir einfach aufstellen dürften.
Ja.
Einfach so. Santos im Tor.
Ja, hätte ich auch gern. Also wenn ich entscheiden würde, hätte ich den auch lieber als Zetterer, auch wenn ich weiß, dass jetzt zwei dann schon wieder mit
ja, ist ja egal. Das ist jetzt was wir beide wollen. Wir haben nur die zwei Torhüter. Ich will Santos. Vielleicht hat er ja dieses Santos-Spiel drin und hält alles, was da uns in den Kasten kommt. Kawa Santos im Tor. Dann Viererkette. Nene Brown links.
Ja.
Koch und Theat in der Mitte. Die vertragen sich dann bis dahin wieder. Ich blende jetzt alles aus, was so ist. Und dann Elias Baum rechts.
Ja, weil viele Optionen hast du ja nicht, ne? Dadurch, dass der Christensen jetzt gesperrt ist. Und ich muss sagen, Amenda als Rechtsverteidiger, ne? Also Innenverteidigung, ja, wenn er sich nicht aus dem 16er rausbewegt, aber Rechtsverteidiger ist jetzt auch nicht das, was ich da gerne irgendwie hätte.
Ja, es ist ja, wie gesagt, das ist unrealistisch, was ich jetzt sage, aber man kann ja einfach mal sagen, so, ja, das ist die Führerkette mit Santos. Und dann haben wir eine Doppel-6 mit Larsson und Chaby.
Eine Doppel-6 mit Larsson und Chaby, okay.
Jetzt. Aber auch hier ist ein bisschen Ausschlussprinzip. Wenn du mir jemand anders sagst, nehme ich ihn gerne an, ich wüsste nicht wen.
Also auf klassische Sechser haben wir jetzt ja den gerade nicht so weit gesät. Und Skiri ist für mich...
Skiri, ja, kann ich auch nicht mehr sehen. Heulund bin ich Fan, auch wenn das antizyklisch aktuellen Hype. Aber Skiri in Chaby.
Ja.
Und vorne rechts Doan, in der Mitte Usu, links Kalimuendo und vorne Ebnu Talib.
Also du sagst, Burkhardt auch, willst du nicht.
Burkhardt soll erstmal abnehmen.
Vielleicht kannst du ihn ja hier mal mit zu deinem Personal Trainer oder zu deinem Eisding da
nehmen. Einladung steht, Jonathan.
Ich dachte, die Diskussion über Spieler, die irgendwie 2 Pfund zu viel auf den Rippen haben, wäre seit Kayo beendet.
Ja, es war auch eher nur ein Scherz. Ich bin momentan trotzdem eher eben totaler Fan als Burkhardt.
Ja, also allein schon von der Art und Weise, wie er dann halt auch auftritt und sich da irgendwie reinhängt, würde ich mir halt einfach auch ihn, könnte ich mir ihn eher vorstellen, oder du stellst halt dann Kalimuendo direkt da vorne rein und lässt dann einen Knauf auf der linken Seite spielen, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Knauf ist auch immer einer, der, wenn er die Möglichkeit hat, immer alles gibt. Der ist zwar auch limitiert, was seine Möglichkeiten und so weiter angeht, aber das ist einer, den hörst du nie irgendwie murren. Der hängt sich dann da immer rein. Also den kann ich mir alternativ auf der linken Seite auch vorstellen und Kalimuendo vorne auch. Es steht und fällt dann halt auch so ein bisschen damit, wie die dann am Ende auch mit Bällen versorgt werden. Das ist, glaube ich, auch nach wie vor so eins der großen Probleme, was wir da haben.
Ja,
also ich würde ansonsten bei der Aufstellung komplett mitgehen.
Oh mein Gott, mal was ausprobieren. Schlimmer kann es nicht werden.
Ja, das ist definitiv so. Ich könnte mir auch vorstellen, naja, gegen Dortmund. Aber du kannst auch Risiko gehen und kannst auch sagen, okay, wir gehen nur mit einer 6 und du gehst mal mit 2 Stürmern. Also ich könnte mir tatsächlich auch so eine Kombination Kalimuendo und Ebnu Talib da vorne auch mal zusammen irgendwie vorstellen. Ja, man am Ende des Tages, wie du sagst, ne, probieren und kannst du eh und verlieren kannst du auch nichts. Also ob du jetzt am Ende von Dortmund irgendwie 4-0 oder 5-0 auf die Nase kriegst, das ist dann auch noch vollkommen egal. Ja, aber bleib mal bei deiner Aufstellung, die du ja vor ein paar Minuten noch gar nicht machen wolltest. Hast du noch gesagt, wenn ich dich nach einer Aufstellung frage, dann hörst du zu und sagst einfach zu allem Ja und Amen.
Ja, haben wir jetzt anders gemacht. Wir gucken mal.
Wir fahren mal hin und gucken. Gibst du mir auch noch einen Ergebnistipp oder weigerst du dich da jetzt doch?
2-0 für Dortmund.
Oh. Was ist aus der Regel geworden? Wir tippen nicht gegen die Eintracht. Die Saison verlassen. Ich bin noch so ein bisschen restoptimistisch und sage, das wird ein 2-2. Aber auch nur, weil ich mich noch nicht dem hingeben will, dass wir da klanglos untergehen. Nun gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört uns unseren Missmut so ein bisschen an. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare auf den gängigen Plattformen, was so euer Gefühlsstatus gerade ist und was so euer Ergebnistipp oder auch eure Aufstellung gegen Dortmund ist. Und dann werden wir mal schauen, ob wir in der kommenden Woche, wie Basti vorhin gesagt hat, den Fußball-Goldfisch machen, alles ausblenden und sagen, es ist nur ein Spiel, oder ob das der Weg in Richtung Missmut nächste Woche noch ein bisschen weitergegangen wurde. Das werden wir dann ausführlich in der kommenden Woche besprechen, würde ich sagen. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas ergänzen, was wir noch nicht besprochen haben.
Nö.
Worauf wir uns auf jeden Fall freuen können, ist, dass in der nächsten Saison ein weiteres Highlight-Heim- und Highlight-Auswärtsspiel mit Schalke dazugekommen ist. Das ist doch zumindest für die nächste Saison schon mal ein positiver Ausblick. Gut, dann machen wir in diesem Sinne den Sack für diese Woche zu. Wir wünschen euch da draußen eine wunderschöne Restwoche. Alle denen, die nach Dortmund fahren, habt eine hoffentlich stimmungsvoll, punktevolle Auswärtsfahrt, und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.